Oh, nicht schlecht. Den einen habe ich gesehen, also Gott mit einem T. Und das waren echt nur so wenige, denen das aufgefallen ist. Also dann erwarte ich euch jetzt aber von euch bei der Predigt, dass ihr ein bisschen genauer hinschaut. Ja? Also, das war ja das Thema, genau hinschauen und schauen, wo Fehler sind und vielleicht auch auf sich selber schauen, wo ich selbst vielleicht Fehler habe, Schuld. Oder wo Jesus noch ein bisschen mehr Raum kriegen kann in meinem Leben. Denn das Schöne ist, bei Jesus sind Fehler nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu sehen, sondern bei Jesus ist es immer so, dass er will, dass wir aus den Fehlern, die wir haben und machen, lernen und vorankommen. Darum geht's heute. Wo steht ihr heute im Glauben an Jesus Christus? Er steht ja im Mittelpunkt, aber wo steht ihr? Wo hat er Platz in eurem Leben? Steht er so 10 Meter weg? Oder wie es in dem Bibelbericht stand, dass er irgendwo hinten im Boot ist bei euch im Leben und schläft? Oder ist er mittendrin und hat sogar das Lenkrad, das Steuer eures Bootes in der Hand? Das ist die Frage. Und deswegen lohnt es sich, genau hinzuschauen, auch in einen Gottesdienst genau hinzuschauen, nicht nur welche Fehler sind an der Leinwand, sondern wo sind Dinge, die Jesus mir deutlich machen möchte? Wo ist der Gedanke? Der eine Gedanke, den Gott mir heute in diesem Gottesdienst geben möchte. Und deswegen lohnt es sich, wie der Wochenspruch sagt, genau hinzuschauen und auf Gott zu hören. Gott segne uns, öffne unsere Herzen, unseren Verstand, unsere Ohren, damit wir dieses eine finden, diese eine Perle, diesen einen Schatz, den Gott, den Jesus für uns alle heute hier versteckt hat. Aber er kann ganz anders sein, bei dir und bei mir. Egal, wo ihr steht, Probleme gibt es immer dann, wenn ihr nicht weiterkommt, im Glauben. Man kann ja Atheist sein, man kann antichristlich sein, bleibt mir bloß weg mit Jesus. Man kann so den traditionellen Glauben haben an Jesus, der gehört irgendwie dazu, Weihnachten, Ostern, eine Spitze. Oder man kann wirklich Jesus ins Herz lassen, in den Verstand lassen, dass er einen bestimmt und sagt, was gut und richtig ist und ihm dann nachfolgen. Das ist im Grunde genommen das Ende. Wenn ich Nachfolger von Jesus bin und in seine Fußtapfen, wie Petrus es sagt, immer Stückchen für Stückchen vorankomme. Stillstand ist das Schlimmste. Oder natürlich ihm den Rücken zudrehen und sich von ihm entfernen. Und meine Frage ist heute, wo stehst du, wo stehen Sie im Glauben an Jesus Christus? In unserem Bibeltext heute, Markus 4, geht es um Fans, die Jesus klasse finden, gut finden. Aber es geht auch um Menschen, die Jesus in ihr Boot lassen. Das ist für mich das Leben. Die wirklich wagen, Jesus aufzunehmen, ins Herz, in den Verstand und sich nach ihm ausrichten. Jesus will keine Fans, das reicht ihm nicht. Fans sind Menschen, die ihm zujubeln und ihn toll finden. Vielleicht habt ihr diese eine Szene aus der Bibel im Kopf, Einzug von Jerusalem, alle rufen Hosianna, der Sohn Gottes, legen Palmen hin und alle jubeln und ein paar Tage später kreuzigt ihn. Solche Menschen will Jesus nicht. Jesus will Nachfolger, die seinen Spuren hinterhergehen, die mit ganzem Herzen, ganzem Verstand auf ihn vertrauen, auch wenn es stürmisch wird. Auch wenn wir durcheinander kommen im Leben und wir denken, wo ist denn jetzt Gott, wo es mir so schlecht geht? Dann zu sagen, Jesus ist trotzdem da und er führt mich durch diese Zeit durch diesen Sturm. Ich halte an ihm fest, auch wenn mein Gefühl sagt, er ist nicht da. Er hat es aber versprochen. Ziel von uns ist es, Nachfolger von Jesus zu werden. Fan sein von Jesus, ihn gut finden, ist nicht genug. Wenn ihr nur an Jesus denkt, einmal am Sonntag im Gottesdienst, ist das schon gut. Besser ist aber, ihr nehmt ihn mit in den Alltag. Wenn Jesus nur einmal in der Woche, wie beim Training, beim Fußball, bei anderen Sportarten, euch wichtig ist, heute hier, dann ist Jesus nichts mehr als ein Hobby. Wie eine Sportart oder Posaunenchor oder ähnliches. Wenn ihr Jesus aber mitnehmt in den Alltag, und ihr auch manches Mal über ihn nachdenkt, dann, wenn hier keiner ist, dann wird Jesus immer mehr zu eurem Ein und Alles. Und das will Jesus. Fan sein ist gut, Nachfolger werden ist noch besser. Aber es geht immer darum, dass ihr wachst im Glauben. Und wenn ihr Stillstand habt, dann schaut genau hin, wie einige das bei dem Tagesspruch gemacht haben, bei dem Wochenspruch, und findet den Fehler, warum das so ist, warum ihr auf der Stelle tretet und vielleicht nur Fan seid. Jesus toll findet, Daumen hoch, aber eben den nächsten Schritt nicht wagt zu gehen. Fans von Jesus konsumieren nur. Sie wollen nur das haben von Jesus, was sie gut finden. Nachfolger von Jesus sind mit ganzem Herzen und Verstand dabei. Sie packen mit an, sie engagieren sich, sind Mitarbeiter am Reich Gottes. Fans sitzen auf der Tribüne und schauen sich das Spiel an, jubeln und feiern mit. Nachfolger sind mit auf dem Spielfeld. Weiß ich, wo ihr euch einordnet. Fans sind Zuschauer, Schaulustige, Gaffer. Nachfolger sind Teilnehmer. Fans sind Teilzeitchristen, sonntags 10 Uhr bin ich Christ und im Alltag bin ich der letzte Arsch. Ich sage das mal so deutlich, damit ihr den Unterschied hört. Fans sind Teilzeitchristen, Nachfolger sind Vollzeitchristen. Fans folgen der Masse, der großen Menge. Wenn Jesus nicht mehr in ist, dann rufen sie das, was die Masse ruft. Nachfolger folgen Jesus, egal wie gerade die Stimmung, die Lage, die Situation im Leben ist. Fans hören die Worte Jesu. Nachfolger setzen das praktisch im Leben um, was sie von Jesus gehört haben. Fans leben und glauben auf Grundlage ihrer Gefühle. Oh, ich habe Jesus gefühlt, Arme hoch, Charismatik, das Leben ist schön und toll. Aber wenn das Gefühl nicht mehr da ist, wenn das Gefühl da ist, Jesus hat mich verlassen, mich allein gelassen, dann sind es Nachfolger, die sagen, Jesus hat es aber versprochen, er ist bei mir bis an der Weltende und das toppt mein Gefühl. Nachfolger machen ihren Glauben nicht an Gefühlen fest, sondern an den Worten und den Versprechen Gottes, der Bibel und Jesu. Fans wollen nur das Gute von Jesus annehmen, Segen, Hoffnung, Hilfe, Stärke. Nachfolger nehmen neben dem Guten auch das Schwere aus Jesu Hand, akzeptieren den Sturm im Leben, fahren mit Jesus durch den Sturm auf die andere Seite. Fans wollen gerne die Krone tragen, das Leben nach dem Tod. Nachfolger tragen diese Krone auch, aber sie tragen auch das Kreuz. Ja. Christsein ist eine Entscheidung, die schwer wiegt, die Leben gibt, die Wahrheit offenbart, die den Weg zeigt. Aber Jesus sagt nicht umsonst, nehmt mein Kreuz auf euch. Auch das gehört dazu. Nachfolger wissen das, dass Christsein manchmal schwer ist, weil man selbst zugeben muss, ich bin nicht würdig. Ich bin ein Sünder, ich kann es nicht, ich krieg's nicht hin. Bibel lesen, immer an dich zu denken, regelmäßig zu beten. Nachfolger geben das zu und bitten Jesus um Hilfe. Versteht mich richtig, jede Station ist im Leben richtig. Ich habe auch nicht immer geglaubt. Aber wichtig ist, dass wir wachsen. Vom Fan zum Nachfolger werden. Was hält dich davon ab, Jesus noch ein Stückchen mehr in dein Leben hineinzulassen? Stillstand ist das Problem, Stagnation, Wachstumsstopp, nicht weiterkommen. Stellt euch mal vor, die Jünger wären nicht weitergekommen auf dem See und hätten nur mit einem Ruder gepaddelt und dann geht man immer nur rund und man kommt nicht weiter. Jesus will uns durch den Sturm hinüberbringen. Er sagt ja, lasst uns auf die andere Seite fahren. Das war sein Vorschlag. Vers 35, und am Abend desselben Tages sprach Jesus zu ihnen, lasst uns ans andere Ufer fahren. Diese nächtliche Fahrt war Jesu seine Idee. Und dann haben sie es richtig gemacht. Sie haben gesagt, gut, Jesus sagt das, ich mache es. Eigentlich ja verrückt, nachts über den See zu fahren. Gab ja keine Navigationsgeräte, keinen Kompass, aber die kannten sich natürlich aus und sagten, kein Problem, Wetter sieht gut aus, wir machen das, was Jesus sagt. Das hört sich schon nach Nachfolge an, oder? Es war, und das lege ich euch ans Herz, die praktische Umsetzung von dem, was Jesus vorher sagt. Markus Kapitel 4, wenn ihr nach Hause kommt und ein bisschen mehr tun wollt, dann lest euch mal das ganze Kapitel durch. Da ist das Gleichnis vom Seemann drin, der Saat verstreut, das Wort Gottes, und es fällt auf unterschiedlichem Boden. Das eine geht auf und verkümmert, das eine geht auf, bringt viel Frucht. Da ist das Gleichnis vorher mit dem Senfkorn. Der kleinste damals bekannte Saatkorn wird eingepflanzt und wächst riesengroß. Und Jesus sagt vorher, das Wachsen kommt nur von Gott. Vom Licht ist die Rede, das unterm Stuhl versteckt wird. Und jetzt geht es darum, das Gehörte in die Praxis zu testen, umzusetzen. Wie weit ist mein Glaube gewachsen? Wie groß ist mein Vertrauen in Jesus Christus? Und denkt dran, Jesus will an uns arbeiten. Fehler sind nicht schlimm, aber Jesus nutzt Fehler immer gerne dafür, dass du vorankommst. Fans sind, wo der Same Gottes, das Wort, auf felsigen Boden gesät wird. Und Jesus sagt, sie haben keine Wurzeln, richten sich immer nach der Menge, sind wetterwindisch, sagt die Bibel. Wenn Bedrängnis und Verfolgung um des Wortes willen kommt, fliehen sie. Die Glaubenspflanze verkümmert. Dann sind die anderen, wo der Same Gottes unter Dornen fällt. Sie hören das Wort und die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Das sind Fans, die nach ihren Gefühlen leben. Hochgefühle im Glauben. Ich habe Jesus erlebt, habe Wunder gesehen, ich habe Gebetserhörungen erlebt und damit schwieriger wird, weg. Jetzt kommen die Nachfolger mit Herz und Verstand. Der Same geht auf gutes Land und bringt viel Frucht, 30-fach, 60-fach oder 100-fach. Das sind Nachfolger, die tiefe Wurzeln haben, die wissen, wer Jesus ist und dass sie ihm vertrauen können, auch wenn man im Sturm feststeckt und Angst hat um sein Leben. Und jetzt bitte genau hinhören und aufpassen. Luther übersetzt Vers 36 wie folgt, falsch, und ich erzähle euch nachher, wo der Unterschied ist. Ihr müsst aber genau hinhören. Vers 36, Markus 4 lautet, nach Luther, und sie ließen das Volk gehen, und nahm ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Jetzt aus der Elberfelder, das so ganz, ganz detailliert anders klingt. Passt mal auf. Vers 36 nach der Elberfelder. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Den Unterschied erkannt? Luther übersetzt, sie nahm ihn mit, als er im Boot war. Das steht da aber nicht im griechischen Urtext. Da steht, sie nahmen Jesus mit, wie er war. Das ist die korrekte Übersetzung. Und das ist gar nicht einfach, Jesus so zu nehmen, wie er ist, weil wir gerne unsere Einstellung, unseren Blickwinkel, unser Denken, unser Glauben in Jesus hinein interpretieren. Wir wollen gar nicht, dass Jesus so ist, wie er ist, sondern wir wollen Jesus gerne so haben, wie wir ihn uns vorstellen. Nett und freundlich, rennt umher, hilft allen, die er findet und tut alles für mich, was ich will. Und dann ist meine Frage, nehmt ihr Jesus wirklich so auf in euer Leben, wie er wirklich ist? Das heißt eben auch, dass er euch auf Schuld und Fehler hinweist, dass er nicht mit allem einverstanden ist, wie ihr denkt und was ihr tut und das auch gerne sagt. Nur dann muss man das auch wollen. Viele sagen dann, den Jesus, den will ich nicht. Der auch mal ermahnende Worte hat, der unverfroren auf meine Schuld hinweist. Wir wollen immer nur den weichgespülten Jesus haben. Den hätten wir am liebsten. Der Wunder tut, schöne Worte sagt und vor allen Dingen den Pharisäern so richtig einheizt, aber mir bitte nicht. Mir bitte nicht. Das ist so ein kleines Detail, was ich immer auch überlesen habe. Man muss genau hinschauen manchmal und das erkennen, was die Bibel uns damit sagen will. Denn die Bibel macht das nicht ohne Hintergrund. Nehmt Jesus auf in euer Leben, so wie er ist und nicht, wie ihr ihn haben wollt. Das ist das Beste, was wir tun können. Und es ist nicht schlimm, wenn Jesus dann sagt, das ist nicht in Ordnung in deinem Leben. In dem Bereich lässt du mich anscheinend noch nicht rein. Dann sagt er, ja, Jesus, das stimmt. Weil Jesus will uns auf guten Wege führen, ans andere Ufer bringen, zum Paradies bringen, zum Leben nach dem Tod. Das ist sein Ziel. Und alles, was er uns auf dem Weg dahin sagt und erklärt, auch an Lektionen, die wehtun, führen uns zum Leben und zur Wahrheit. Seid ihr bereit, die Wahrheit von Jesus Christus zu ertragen? Da macht's wie dieses eine Boot. Ihr habt aufgepasst, oder? Interessanterweise, dieses Bild habe ich auch nicht im Kopf, wenn ich die Bibelstelle lese. Da steht dabei, da sind noch andere Boote mit drumherum. Das sind die Fans, die Jesus toll finden. Gut, komm, lass uns mitfahren. Das ist cool. Wir gucken mal, ob er noch ein paar Wunder macht. Mal gucken, ob er noch was sagt vom Boot. Das sind die Fans. Die lassen Jesus nicht in ihr Boot, sondern wollen aber bei ihm sein und hören, wenn was Spannendes passiert. Das ist die Tribüne. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war, und andere Boote waren bei ihm. Überlegt euch, ob ihr Jesus nicht in euer Leben aufnehmen wollt, und zwar so, wie Jesus ist, nicht wie ihr ihn haben wollt. Jesus muss im Gottesdienst in der Mitte stehen. Aber steht er auch in eurem Leben im Mittelpunkt? In welche Bereiche lasst ihr Jesus rein und wo lasst ihr ihn nicht rein? Liebesleben, ich sage jetzt auch mal frech, Sexleben, Freundschaften, Arbeitsplatz, Politik, ist ein ganz heißes Thema. Letztes Mal, habe ich gehört, Gerd. Lasse ich ihn in mein Denken hinein, auch wenn ich denke, damit hat Jesus nichts zu tun. Das ist mein Bereich. Lasse ich ihn rein in meine Schuld, die ich vielleicht in der Jugend getan habe und schön verbuddelt habe? Lasse ich ihn hinein, wenn ich darüber nachdenke, was wir eben im Gebet haben, Patientenverfügung, Testament schreiben? Nehme ich Jesus mit da rein? Oder gibt es immer noch Bereiche in meinem Leben, wo ich sage, nee, da hat Jesus bitte nichts mit zu tun. Da schon, Jesus, wenn ich deine Hilfe brauche, aber hier bitte nicht. Da mache ich mein eigenes Ding. Das schließe ich ab, da kommst du nicht rein. Und Jesus drängt sie nicht rein. Jesus steigt ein, wie er ist, und was passiert dann? Habt aufgepasst, ja? Er wird nach hinten ins Boot verfrachtet. Da steht nicht drin im Bibeltext, Jesus war müde von seiner Arbeit und von dem langen Tag und legte sich hinten rein, damit er sich erholen konnte. Das steht da nicht. Aber er wurde anscheinend nicht mehr gebraucht. Die gehorchen noch und sagen, wir fahren rüber. Aber jetzt lass das mal uns machen, Jesus, das können wir sind Bootsfahrer, wir sind Fischerleute. Lass uns das mal machen, wir brauchen dich jetzt nicht. Und dann stelle ich mir vor, Jesus sagt, na gut, ihr braucht mich nicht. Dann ziehe ich mich nach hinten ins Boot zurück und mache ein Nickerchen. Ich habe mir mein schönes Kissen mitgebracht, das ist das Schönste an dieser ganzen Stelle, dieses Kissen. Das heißt, da kommt so die menschliche Seite an Jesus durch, ne? Der musste nicht asketisch da auf dem nassen Holzfußboden liegen und irgendwie, oh, mein Nacken und so, sondern ein Kissen dabei und hat sie da hingelegt. Ihr braucht mich nicht? Na gut, dann gehe ich nach hinten in euer Leben und schlafe. Jesus wollte das vielleicht gar nicht. Aber die anderen haben gesagt, leg du dich hin, wir brauchen dich jetzt nicht, das können wir. Kennt ihr das? Und dann, wenn es schief läuft, dann machen die, die im Boot sind, genau das, was wir auch machen. Dann, wenn es schief läuft, wenn es nicht mehr läuft, wenn die Kraft am Ende ist, wenn ich um mein Leben Angst habe, dann renne ich zu Jesus hin und zwar nach hinten ins Boot. Dann wecke ich ihn wieder auf. Jetzt, Jesus, brauche ich dich. Ich dachte, wie kriege ich das hin ohne dich? Aber jetzt bitte wach werden. Und wisst ihr, was wir dann machen? Da aufgepasst, ne? Die meckern ihn erstmal an. Vorher melden sie sich nicht bei ihm und dann meckern sie sich an. Sag mal, interessiert es dich nicht, Meister? Wir saufen hier ab, übersetzt die Volksbibel. Und du interessierst dich kein Stückchen für uns. Ihr hättet sagen können, ihr habt mich doch nicht gebraucht. Ich bin in den Hintergrund getreten in eurem Leben. Und jetzt, wo es euch dreckig geht, ne, da kommt er wieder zu mir. Da wollt er wieder Hilfe. So geht mir das genauso. Ich erwische mich dann auch immer wieder, oh, hab den Tag wieder ohne Jesus verbracht, jetzt passiert was Doofes und jetzt nehme ich wieder Kontakt mit ihm auf. Also denk dran, ich will hier keinen beschämen oder den Finger hochhalten, weil mir geht es selber so und ich fühle mich bei dieser Geschichte erwischt, dass ich das in meinem Leben, auch als Pastor, manchmal genauso mache. Ich schicke Jesus in den Hintergrund in meinem Leben und lasse ihn schlafen, aber wenn ich ihn brauche, dann sage ich, wieso musste das jetzt wieder passieren, Jesus? Wieso musste der blöde Anruf kommen? Wieso ist das und jenes passiert? Wieso da wieder Kritik und dort? Und dann melde ich mich bei ihm. Und dann erwische ich mich, ich sage das gerne selber, ich sage, jetzt habe ich Jesus ein paar Tage gar nicht so im Mittelpunkt gehabt meines Lebens und jetzt komme ich zu ihm. Ist ja eigentlich unverschämt. Ne? Das Schöne ist das, was Jesus dann macht. Er hält ja keine Standpauke. Er lässt sich wecken mit diesen unverschämten Worten eigentlich. Ne? Wieso kümmerst du dich nicht, Meister? Lässt uns hier absaufen. Das Erste, was er macht, er steht auf und bedroht den Sturm. Vers 39. Und Jesus stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. So wie jetzt. Normalerweise im Film wird dann so ein rollendes Gebüsch da langkommen oder die Grillen zirpen, aber selbst das war nicht. Wenn Jesus, der Sohn Gottes, sagt, schweig, dann hält die ganze Schöpfung den Atem an. Habt ihr aufgepasst? Da steht am Ende und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Wer sich in der Bibel auskennt, der hört Worte aus Genesis 1, Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Jesus spricht, schweig und es ward eine große Stille. Wer genau hinschaut in manchen Bibeltexten, erkennt hier die Einigkeit zwischen Vater, Sohn und Geist. Die Dreieinigkeit, die Trinität. Wenn Jesus hier spricht, ist er nicht der Mensch, der auf einem Kissen schläft, sondern hier spricht der Schöpfer selbst. Ihr habt vielleicht bei der alttestamentlichen Lesung aufgepasst. Gott ist der, der das Meer erregt. Und Jesus ist der, der sagt, schweig. Und es ward eine große Stille. Schöpfung. Die Schöpfung gehorcht dem, der sie gemacht hat. Große Stille. Erkennt ihr die Macht und Größe von Jesus und was für Vorteile es hat, ihn im Leben mit dabei zu haben? Nicht nur den Menschen Jesus, der auf dem Kissen schläft, sondern den Schöpfer Jesus, den dreieinigen Gott. Wenn Jesus in deinem Leben ein Wort spricht, dann verschwinden deine Macken, deine Schuld, deine Fehler. Dann verschwinden deine Probleme, deine Ängste und dann ist alles herrlich still. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich möchte euch Ruhe geben. Das kann dieser Jesus. Und das Schöne ist, dass Jesus eben hier den Menschen weiterhilft im Glauben, die ihn eben noch nicht so gut kennen. Sie erkennen und haben Angst. Wer ist der, dem selbst Wind und Wellen gehorchen? Wieder eine Lektion gelernt. Es ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Schöpfer, selbst in Person, Mensch geworden. Das ist Jesus und das kann er. Und das ist Markus Kapitel 4. Wenn ihr dann selber immer mehr lest und erfahrt über Jesus Christus, dann wird Jesus immer mehr zu dem, der er ist. Und dann bitte keine Stellen auslassen, auch die, die man nicht hören will, lesen. Da, wo Jesus eben unterscheidet, die schwarzen Schafe, die weißen Schafe und wo Jesus auch klar sagt, ohne mich läuft nichts. Weder gibt es ohne mich Früchte, mit mir gibt es Früchte, ohne mich gibt es keine Früchte. Mit mir gibt es den Weg zum Vater, ohne mich gibt es den Weg zum Vater nicht. Oh, das kann doch Jesus nicht sagen, der kann doch nicht so gemein sein und Leute ausschließen, Leute in die Hölle schicken. Doch, wenn ich Jesus so mit in mein Leben nehme, wie er ist, dann muss uns klar sein, was er sagt, zählt. Und was ich denke, zählt nicht. Oh, Buddha, Allah, das sind da auch alles liebe Götter, die zählen doch auch. Nein. Jesus sagt ganz klar, ohne mich läuft nichts. Ohne mich kein Weg im Himmel. Ja, das schließt andere aus. Aber nicht mein Wille geschieht, sondern der Wille Gottes. Und bin ich bereit, Jesu Worte zu akzeptieren, auch wenn sie mir kreuz und quer schießen, wenn ich nicht damit einverstanden bin? Und dann entscheidet sich, ob du Fan bist und nur jubelst, wenn Tore geschossen werden von deiner Mannschaft oder wenn du auch im Hintertreffen liegst und es so aussieht, dass du verlierst. Jubelst du dann auch noch? Wenn du nicht damit einverstanden bist, was Jesus sagt und tut, dann scheiden sich Spreu vom Weizen. Dann kommt raus, ob du Fan bist oder Nachfolger. Kannst du sagen, Jesus, ich verstehe das nicht, es ist nicht mein Wille, aber du sagst das so. Und du bist die Wahrheit, nicht ich. Die Jünger sind erstaunt und sind baff. So sehr, und das können vielleicht Menschen nachvollziehen, die sich in diese Situation reinversetzen, dass sie sich richtig fürchten. Also stell dir das mal vor, da steht ihr im Boot, habt Angst um euer Leben, meckert den an, der der Schöpfer ist, und der steht einfach auf und sagt, schweig. Und auf einmal Flaute, nichts, große Stille. Da steht nicht umsonst drin, große Stille. Es war beeindruckend, es war erschreckend, weil ganz klar war, das kommt von dem, der das gesagt hat. Angst. Wer ist dieser Jesus Christus? Das ist die wichtigste Frage überhaupt in unserem Leben, weil daran wird Gott uns messen, ob wir dran glauben oder nicht. An diesen einen Menschen, diesen gottgewordenen Menschen, Jesus Christus. Das ist das Wichtigste. Alles andere spielt keine Rolle. Wirklich nicht. Könnt manches in der Bibel nicht verstehen und sagen, glaube ich nicht, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Aber wenn ihr an Jesus glaubt, dann habt ihr das Entscheidende gefunden. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das sind Jesu Worte. Schaut, dass ihr wächst und lernt. Das geht nur, wenn ihr lernen wollt. Lest, denkt nach, betet, lest in der Bibel, besucht den Gottesdienst, schaut im Notfall online zu, interessiert euch für Jesus Christus. Ihr könnt schon lange unterwegs sein mit Jesus, lange auf der Bootsfahrt, ihr seid aber noch nicht angekommen am Ufer. Das heißt, es gibt für jeden Menschen immer noch was zu lernen, wer Jesus ist. Und Jesus beeindruckt immer wieder. Man kann ihn schon 50 Jahre kennen und im 51. Jahr erlebt ihr etwas und denkt, jetzt habe ich dich richtig kennengelernt. Noch eine Geschichte von Olaf Latzel gehört, da aus Bremen, der sagte, ein Vorgänger von ihm war jahrzehntelang Pastor da in der Gemeinde und glaubte nicht. Und dann auf einmal durch so eine Erweckungspredigt ist er zum Glauben gekommen. Jahrzehnte später. Luther auch. Martin Luther war schon Professor, Doktor der Theologie. Und erst dann ist der Groschen gefallen, wer Gott wirklich ist und wer Jesus wirklich ist. Wichtig ist nur, dass ihr in seiner Nähe bleibt. Erst Fan von mir aus. Dann geht mit auf jedes Spiel. Und irgendwann seid ihr dran, Jesus aufzunehmen, in euer Boot, in euer Leben. Dann passieren Wunder und dann werdet ihr Jesus erst richtig kennenlernen, Stück für Stück. Und das wünsche ich euch, jedem ganz persönlich vor dem Bildschirm und hier in der Kirche. Ich wünsche dir Gottes Heiligen Geist, dass er in deinem Leben wirkt und arbeitet an dir, dass er dich gerne auf Fehler hinweist und Schuld, damit du weiterkommst. Ja. Und dann weck Jesus ruhig, wenn er im Hintergrund schläft. Das war die Lektion. Hätten sie das nicht gemacht, wer weiß, was passiert wäre. Das Gute war, sie haben ihn angemeckert. Sie haben sich an Jesus Christus gewandt und dann sind sie vorangekommen, haben wieder ein Stückchen gelernt. Ich wünsche euch, dass ihr lernt von Jesus Christus, egal wo ihr gerade steht zu ihm. Dass ihr wächst im Glauben, denn Jesus Christus ist der Schöpfer aller Dinge. Und ein Wort von ihm in deinem Leben und alles ist möglich. Amen.